Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz, Mikrofon. Guten Tag. Nein, nein, keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies wird eine Sendung ohne Omas, ohne Hühnerställe, ohne Shitstorms und auch den WDR wollen wir heute weitgehend in Ruhe lassen. Aber wir wollen fragen, was Satire eigentlich bewirkt, wenn sie ohnehin anscheinend keiner versteht oder viele sie vielleicht auch nicht verstehen wollen oder auch können. Dafür haben wir uns einen Experten gesucht und Micky Beisenherz gefunden. Er ist Journalist, Moderator bei Radio und Fernsehen und Satiriker. Unter anderem hat er seit letzten Jahres die Talkshow Artikel 5 auf Magenta TV. Er ist auch Kolumnist beim Stern und Autor des Dschungelcamps bei RTL. Und deshalb haben wir ihn vor dieser Sendung telefonisch in Australien erreicht.
Oh weia, naja gut, wir befinden uns ja mitten im Hühnerstall. Und von daher blicke ich einigermaßen beschämt auf die Humordiskussion, die uns ja schon seit 2 Wochen beschäftigen. Speziell, wenn ich das dann nochmal vergleiche mit der Moderation der Golden Globes von Ricky Gervais. Da muss man sagen, wenn man dann so lokale Humordebatten verfolgt, dann ist man tatsächlich wirklich tief betroffen.
Mhm. Ricky Gervais, den Sie nennen, hat ja bei der Verleihung der Golden Globes die komplette Hollywood-Elite, sehr lustig, aber auch sehr grob, sage ich mal, vorgeführt. Zum Beispiel hat er Beziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder zum jetzt vor Gericht stehenden Harry Weinstein ja hergestellt. Warum ist sowas in Deutschland eigentlich nicht möglich? Traut sich da einfach nur keiner?
Also zum einen muss man erstmal sagen, haben wir gar nicht so viele Stars, die wir in einem Saal versammeln könnten. Und zum anderen scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Also ich meine, da muss man ja sagen, auch wenn Ricky Gervais jetzt selber Engländer ist, er befindet sich da in einem Saal voll Amerikaner. Und da sind uns die Amerikaner wirklich um einiges voraus, wenn es um Entertainment geht, um Selbstironie, um die Möglichkeit, auch wirklich mit einem lachenden, augenzwinkernden Auge auf sich selbst zu blicken. Da haben wir tatsächlich noch ordentlich Nachholbedarf. Und das spüren wir natürlich an allen Ecken und Enden. Wenn man sich einmal die Bambi-Verleihung ansieht, dann weiß man, das ist noch ein verdammt weiter Weg.
Aber was soll Satire denn überhaupt, um mal jetzt mal die große Frage zu stellen? Wir sind ja hier schließlich im Deutschlandfunk.
Ja, was soll Satire? Also der Klassiker ist ja immer, Satire soll die Mächtigen angreifen. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt immer nur die Mächtigen sein sollen, zumal das ja auch eine Auslegungssache. Also wenn man sagt, die Satire darf nur die Mächtigen angreifen, dann ist ja beispielsweise momentan ja die SPD ja zum Beispiel auch schon fast auszuschließen. Also von daher ist es ja auch eine Definitionsfrage. Satire soll grundsätzlich immer die Gesellschaft abbilden und überspitzt formuliert der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten oder von mir aus auch gewissen gesellschaftlichen Tendenzen. Das ist das Wesen der Satire. Die Satire darf im Zweifel auch das eigene Verhalten überspitzt widerspiegeln. Auch das ist natürlich total in Ordnung. Aber darum geht es letzten Endes. Und momentan hat man manchmal eher das Gefühl, Satire darf alles, solange es nur gegen die anderen geht. Und das ist etwas, was ich beobachte. Es gibt derzeit eine unglaubliche Empfindlichkeit, eine wahnsinnige Nervosität. Die gibt es natürlich in Deutschland an allen Ecken und Enden. Und das macht natürlich vor dem Humorfach nicht Halt. Also du musst ja alleine nur den Begriff Greta in den Raum werfen. Dann weißt du ja, dann hast du innerhalb der nächsten Minuten dann sehr schnell ein Brodeln, das du kaum noch in den Griff bekommst.
Woher kommt diese Nervosität? Was meinen Sie?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, momentan hat es, glaube ich, viel damit zu tun, dass es ja nicht nur in Deutschland, sondern im Allgemeinen sehr starke Umwälzungen gibt, Neupositionierung und einfach sehr starke Unsicherheiten. Und alle, die sich, egal ob es jetzt das Individuum ist oder eine Gruppe, die sich ihrer Position nicht sicher sind, die sind natürlich auch extrem empfänglich für Kritik. Und Kritik ist Humor und Satire natürlich auch und stehen offensichtlich so fest nicht mit den Beinen auf dem Boden, als dass sie mit der pointierten, überspitzten Reflexion umgehen können. Und das merkst du natürlich überall. Das beste Beispiel eigentlich für die Aufnahme von Humor, fand ich, war diese auch schon unfassbar lächerliche Doppelnamendiskussion, die damals um Bernd Stelter im Karneval entbrannte. Man schämt sich ja fast, das nochmal wieder auszugraben. Aber das war eigentlich ein ganz tolles Beispiel, wie Humor häufig aufgenommen wird. Also da macht der Mann dann Witze auf Kosten von Minderheiten, wie das im Karneval ja üblich ist, und alle lachen im Saal und alle amüsieren sich und da kickt der es ab und der ganz toll und alle finden das unglaublich komisch. Plötzlich gibt es Witze auf Kosten von Doppelnamen und in dem Moment geht eine Frau auf die Bühne und sagt, das ist nicht lustig. Ja, warum? Ja, weil es in dem Falle um sie, um ihr persönliches, um ihre persönlichen Belange ging. An dieser Stelle endete dann die Satire und der Humor. Und das ist im Grunde genommen, kannst du das auf das große Ganze auch übertragen. Witze sind erlaubt, Satire ist wunderbar, bis zu dem Punkt, an dem es mich plötzlich betrifft. Dann geht das natürlich gar nicht.
Das heißt, Missverständnisse sind eigentlich eingepreist, kann man sagen, oder notwendig? Sonst funktioniert Satire ja gar nicht. Ja,
Missverständnisse?
Ja, oder dass Leute sich vielleicht falsch verstanden fühlen oder eben vielleicht zu Recht veräppelt fühlen, das müssen die doch eigentlich dann aushalten, oder?
Ja, natürlich müssten sie es aushalten. Also das ist ja sowieso etwas, genau, also wir alle müssen es aushalten, denn als Satiriker, als Humorist musst du ja auch immer bereit sein, in Kauf zu nehmen, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen oder ein Mensch, wer auch immer, verletzt ist. Und du musst für dich selbst entscheiden, ist es mir das wert, ja oder nein? Denn alle wirst du nicht glücklich machen können und das ist ja auch nicht das Wesen der Satire. Ich meine, wir haben es ja unlängst erlebt, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen sich angegriffen gefühlt hat und dann hat jemand, der für den Humor verantwortlich ist, gesagt, huch, ach so, Satire hat jemanden verletzt, ja, dann wird das Ganze also komplett zurückgenommen. Das geht so natürlich nicht. Du musst für dich selber die Entscheidung treffen, ist mir das jetzt egal, ob eine bestimmte Gruppe von Menschen verletzt ist oder nicht, denn auf irgendjemanden zielst du ja immer ab. Und du musst dann entscheiden, müssen die da jetzt durch oder nicht. Genauso wie ja der Komiker auch ertragen muss, dass nicht alle lachen. So, nur das, was heutzutage natürlich die Satire und den Humor sehr stark begleitet, ist, dass das alte Mittel von Augenrollen, Schulterzucken, Augen verdrehen und dann geht's weiter, ja gar nicht mehr gilt. Sondern du hast ja das Gefühl, bei jedem Gag, der von einer Position aus als verunglückt empfunden wird, entsteht da sofort eine Bürgerwehr oder mindestens eine Online-Petition. Ohne geht's ja gar nicht mehr. Und weil das natürlich alles ausgesprochen hysterisch und nervös ist, hast du natürlich auch bei 3 empörten Mitteilungen bei Twitter sofort Online-Medien, die drauf zucken und daraus dann ja auch sofort den nächsten Shitstorm basteln. Wo man dann auch sagt, ja Leute, vielleicht müssen wir das alles auch mal wieder ein bisschen nüchterner bewerten, bevor wir dann jetzt gleich daraus den ganz großen Skandal spinnen. Ich meine, die Meldung, große Empörung regte sich bei, Punkt, 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 die lesen wir am Tag, glaube ich, 25 Mal. Also sobald ich eine Schlagzeile lese mit ein Shitstorm regte sich bei Twitter wegen, dann klicke ich direkt weiter. Dann weiß ich, das brauche ich mir schon mal gar nicht durchzulesen.
Das heißt, Sie würden an Medien appellieren, die Social-Media-Kanäle möglichst nicht so nach oben zu spülen oder sich damit gar nicht so sehr zu beschäftigen?
Da kann ich ja schön vor mich hin appellieren. Das wird natürlich nur niemand interessieren. Das ist halt interessant, wie sich das heutzutage entwickelt. Weil da gibt es so eigentlich so eine Art Vierklang. Also das heißt, es passiert irgendetwas, dann hast du 3 erboste Meldungen bei Twitter. Die Online-Medien zitieren dankbar natürlich diese 3 empörten Regungen bei Twitter. Twitter zitiert die Online-Medien, weil dann wird es plötzlich ja irgendwie für Twitter auch nochmal schön, sich selbst zu zitieren. Und im vierten Schritt kommen dann auch noch die Printmedien dazu, die Online-Medien zitieren. Und dann ist es plötzlich eine Meldung, die selbst bei meiner Mutter und bei meiner Tante im Print auf dem Tisch liegt und im Grunde genommen ist eigentlich überhaupt nichts passiert.
Wie gehen Sie denn, Sie sind ja selber auch viel auf Social Media unterwegs, mit Hass im Netz um, Hass, der Ihnen ja auch entgegengebracht wird?
Ja, also man gewöhnt sich dran, ne? Also wenn du mit empörten, wütenden Reaktionen nicht umgehen kannst, da musst du, glaube ich, wirklich besser Taxifahrer werden. Wobei, auch die müssen auch mit empörten Reaktionen umgehen. Nee, das gehört ja dazu. Also wer die Öffentlichkeit sucht, der muss natürlich auch damit rechnen, dass nicht alle lachen. Und die Bewertung, die kriegst du natürlich frei Haus. Ich würde mich allerdings schon freuen, wenn die Empörung auch in einem gesunden Verhältnis zu dem steht, was die Empörung ausgelöst hat. Und da sehe ich derzeit also sehr häufig ein sehr starkes Missverhältnis zwischen dem, was die Massen aufregt und zwischen dem, was dann tatsächlich auch passiert ist.
Meinte der Journalist, Moderator und Autor Micky Beisenherz über Satire und ihre Fallstricke. Extremisten haben meist keinen Sinn für Humor, kein Wunder, denn für Humor braucht es eine gewisse Offenheit und die Fähigkeit, auch über sich selbst lachen zu können. Vor genau 5 Jahren verübten islamistische Attentäter einen Mordanschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Der Beginn einer ganzen Reihe von Bluttaten, die die Grande Nation damals erschütterten. Ich bin nun verbunden mit Jürgen König, unserem Deutschlandradio-Korrespondenten in Paris. Vor 5 Jahren, Herr König, gab es eine riesige Solidarisierungsaktion und das weltweit unter dem Hashtag Je suis Charlie. Der blutige Angriff wurde als symbolischer Angriff auf die Pressefreiheit gewertet. Was ist denn aus dieser Bewertung geworden? Lebt die Erinnerung daran noch fort?
Ja, sie lebt fort, wenn auch eben als Erinnerung. Charlie Hebdo wurde zum weltweiten Begriff, aber das Interesse ließ eben bald auch wieder nach. Heute ist Charlie Hebdo in Frankreich, sagen wir, immer noch ein großer Name in der Medienlandschaft. Dieser Kampf der Redaktion um die Pressefreiheit, um die Meinungsfreiheit, nicht wahr? Dieses Beharren darauf, dieses Wir machen weiter, wir lassen uns nicht einschüchtern. Also diese Haltung wird gewürdigt, sehr sogar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Charlie Hebdo im alltäglichen Medienleben Frankreichs keine große Rolle spielt, übrigens auch nie wirklich gespielt hat.
Es geht ja hier um gezeichnete Satire. Bei uns ist es ja so, dass Comics eher, sagen wir mal, als Kinderangelegenheit gewertet werden. Aber wie wird das in Frankreich gesehen?
Völlig anders. Also für Franzosen sind Comics und alles, was damit zusammenhängt, seit Jahrzehnten eine absolut ernstzunehmende Lektüre, auch für Erwachsene. Man nehme nur die Asterix-Bände. Ich meine, an denen haben sich ja von Anfang an Erwachsene mindestens ebenso erfreut wie Kinder oder Jugendliche. Es gibt das Comic-Festival von Angoulême, das größte der Welt. Da treffen sich alljährlich tausende Zeichner, Texter, Verleger. Nicht nur, um neue Comics, also so im klassischen Sinn, vorzustellen, sondern eben auch Graphic Novels, gezeichnete Novellen, Romane. Und die sind nicht nur durchweg satirisch, aber sie finden durchweg ein großes Publikum. Und vor diesem Hintergrund ist auch der Erfolg der satirischen Zeitschriften zu sehen, in denen dann die Bereiche Comic, Satire, Journalismus, die fließen da oft ineinander und werden auch wie selbstverständlich in der Öffentlichkeit als Bestandteil der literarischen, auch der politischen Kultur angesehen.
Nun haben wir ja schon gehört, Satire wird missverstanden, kann missverstanden werden. Welche Rolle spielt sie denn im öffentlichen Leben Frankreichs? Für wie viel Aufregung sorgt sie dort?
Sie spielt eine große Rolle, aber für das, sagen wir, ganz große Satirebedürfnis gibt es seit Jahrzehnten, also was die Medien angeht, eben den Canard Enchaîné. Das ist auch ein Satiremagazin, aber es ist noch viel mehr, nämlich eine investigative politische Zeitung, die mit ihren Recherchen schon viele politische Missstände aufgedeckt hat. Also die Artikel des Canard Enchaîné haben zu Ministerrücktritten geführt, haben zum Beispiel die Präsidentschaftskandidatur des aussichtsreichen Bewerbers der konservativen Republikaner, François Fillon, man erinnere sich, dessen Kandidatur hat der Canard Enchaîné vereitelt. Kurzum, der Platz der großen Satirezeitschrift in Frankreich ist seit Jahren definitiv besetzt. Charlie Hebdo hat daneben immer nur einen Nischenplatz gehabt. Mit einer treuen Leserschaft, das ja, das Blatt feiert immerhin in diesem Jahr im November sein 50-jähriges Bestehen unter diesem Namen Charlie Hebdo. Es gab davor diverse Vorläuferzeitschriften, aber eben nur einen Nischenplatz, das ist so.
Das heißt, wie steht es bei denen finanziell? Weiß man dabei überhaupt etwas darüber?
Nein, darüber weiß man nichts. Es gibt keine Auflagenzahlen. Darüber hält man sich zurück, wie überhaupt das ganze sozusagen konkrete Leben von Charlie Hebdo sehr geheim ist. Es gibt, sie arbeiten nach wie vor unter Polizeischutz, unter einer Deckadresse. Also entsprechend gibt es auch wenig Öffentlichkeit dazu.
Vielen Dank, Jürgen König, für diesen Bericht aus Paris.
Medias Res. 3 Fragen an
Sophie Passmann, ich bin Autorin, ich habe ein Buch geschrieben, das Alte weiße Männer heißt und außerdem bin ich Moderatorin und viel im Internet.
Was läuft gut in den Medien?
In den Medien läuft gut, dass es Gott sei Dank immer diversere Redaktionen gibt, auch wenn es noch nicht reicht. Es gibt Gott sei Dank immer mehr Leute, die nicht alte weiße Männer sind, die auch was entscheiden dürfen und das bereichert Texte und Filme und Radiostücke.
Was läuft schlecht in den Medien?
Es läuft schlecht in den Medien, dass ich glaube, Menschen oft nicht mehr anstrengendes Lesen zugemutet wird und dabei bleibt manchmal ein bisschen die Theorie auf der Strecke.
Und bei Ihnen?
Bei mir läuft es ganz gut gerade. Ich habe wenig gelesen und viel gearbeitet und jetzt komme ich gerade mal wieder an mein Bücherregal und stelle fest, es gibt ganz schön viele großartige Bücher, die man lesen sollte.
Und von der Bücherlesenden Sophie Passmann gehen wir nach Österreich. Auch bei unseren Nachbarn im Südosten gibt es natürlich eine große satirische Tradition, was aber nicht der Grund ist, weswegen wir jetzt mit Harald Fiedler reden wollen, dem Medienredakteur der Tageszeitung Der Standard. Hallo, Herr Fiedler.
Ja, hallo aus Wien.
Wir wollen mit Ihnen über die neue Regierung in Wien sprechen, die heute vereidigt worden ist, und ihre mögliche Medienpolitik. Denn Sebastian Kurz, der alte und der neue Kanzler, ist ja per se schon ein Medienphänomen. Wie würden Sie denn dieses Medienphänomen Kurz beschreiben, Herr Fiedler?
Das Medienphänomen Sebastian Kurz ist vor allem sehr darauf bedacht, wie es selbst in den Medien vorkommt, und zwar möglichst positiv. Und da ist dieses Medienphänomen Sebastian Kurz sehr erfolgreich, auch durch einen sehr guten Draht zu Boulevardmedien wie der Kronenzeitung zum Beispiel.
Wie verfängt das in den Medien grundsätzlich, wenn Sie sagen, die haben einen guten Draht? Was liefert die Regierung Kurz, was die Medien gerne haben möchten?
Also bei Boulevardmedien ist das relativ eine einfache Formel. Populistische Politik ist Politik für Boulevardmedien. Das kann man mal auf die Formel bringen. Das heißt, irgendwie die Themen, die Sebastian Kurz und mit ihm auch die FPÖ in der vorigen Regierung und jetzt wieder als Opposition anzieht, das sind natürlich Themen, die die Massenpresse sehr interessieren, auf der die rumreiten, eben Migration, Kriminalität und so weiter, Sicherheit zum Beispiel.
Ja, aber Sie liefern, glaube ich, auch Bilder, wenn ich das richtig gesehen habe. Sebastian Kurz versucht ja auch, sagen wir mal, seine eigene Performance an die Medien weiterzugeben, wie er das gerne sehen möchte, oder?
Also die Kanzlerschaft des Sebastian Kurz war schon in der ersten Koalition mit der FPÖ davon geprägt, dass man sehr stark versucht hat, Themen zu setzen, wöchentliche Themen vorzugeben, nicht zu streiten und vor allem auch den Bundeskanzler Sebastian Kurz möglichst schön und möglichst positiv ins Bild zu setzen und auch die Medien mit eigenen Bildern zu beliefern, also permanente Begleitung durch Fotografen des Bundeskanzleramts oder im Wahlkampf halt der ÖVP. Die Medien, die ja wirtschaftlich etwas klamm unterwegs sind, können sich oft auch nicht leisten, Fotografen zu jeder Reise des Kanzlers zu schicken, zu jedem Event. Und da greifen die einen oder anderen doch auch ganz gerne, auch bei Standard gelegentlich, auf Fotos zurück, die inszeniert sind, muss man sagen.
Ja. Für das mediale Bild des Kanzlers Sebastian Kurz zuständig war bislang Gerald Fleischmann. Der wird jetzt Kanzlerbeauftragter für Medienfragen, so nennt man das. Was lässt sich denn erwarten, wenn der Medienberater im Grunde jetzt Medienpolitiker wird?
Also lassen Sie mich persönlich formulieren, ich habe bei der Idee ein bisschen Bauchweh, dass der Mann, der zuständig dafür ist, dass Sebastian Kurz in den Medien möglichst positiv wegkommt, wird auch oft beschrieben als der Mann fürs Grobe von Sebastian Kurz. Also er hat schon eine sehr nachdrückliche Art, dieses Bild von Sebastian Kurz auch Medien zu verdeutlichen und auch gerne mal anzurufen und sich recht lautstark zu beschweren, wie ich so mitbekomme. Dass dieser Mann zugleich auch für die Medienpolitik zuständig ist. Also zum Beispiel in Österreich ein sehr wichtiges Thema, weil kleinerer Markt als Deutschland, Förderung von Medien. Wir haben in Österreich eine Presseförderung, eine Privatsenderförderung und vor allem auch ORF-Gebühren, also Rundfunkgebühren, auch eine Förderung. Und sozusagen, dass solche Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Medien und auch von kritischen Medien jetzt einer mitbestimmt oder einer zumindest einflüstert und berät und konzipiert, dessen Hauptaufgabe es ist, den Kanzler gut dastehen zu lassen, da habe ich schon eine gewisse Skepsis.
Sie haben ja auch gerade gesagt, Kurz setzt vor allem auf die Boulevardmedien. Das Wichtigste in Österreich ist ja die Kronenzeitung, die auflagenstärkste Zeitung im Land. Dort gibt es immer noch, schon seit Jahren eigentlich, einen Machtkampf zwischen den Altverlegern, der Familie Dichand auf der einen und der Deutschen Funke-Gruppe, an der dann auch noch in diesem Fall der Milliardär René Benko beteiligt ist, auf der anderen Seite. Was wäre denn Sebastian Kurz wichtig, dass da herauskommt? Also auf welcher Seite steht er? Er hat sich ja wahrscheinlich öffentlich nicht dazu geäußert.
Also erstens einmal, Sebastian Kurz setzt sehr stark auf die Kronenzeitung, die 30% fast der Österreicherinnen und Österreicher erreicht. Das bei Bild ist es ungefähr 12%, also nur zur Einordnung. Das ist wirklich ein dicker Brummer. Sebastian Kurz kann es eigentlich, sage ich jetzt einmal, in diesem Machtkampf relativ egal sein, wer gewinnt, außer die Funke-Gruppe vielleicht, das würde auch nicht stören, weil die Dicherns vorher schon recht begeistert waren von Sebastian Kurz. Ich erinnere mich an Dachzeilen auf der Titelseite: Berlin liegt unserem Kanzler zu Füßen. Andererseits, René Benko gilt als Vertrauter von Sebastian Kurz. Das einzige Problem war, als René Benko eingestiegen ist, Ende 2018 bei der Kronenzeitung, zur Überraschung der Dicherns, hat das diese Begeisterung für Kurz zumindest vorübergehend getrübt. Also insofern sind diese Verwerfungen bei der Kronenzeitung nicht ganz egal, dem Sebastian Kurz. Das hat sozusagen das Verhältnis zwischendurch ein bisschen eingetrübt.
Wenn wir nochmal René Benko erwähnen, haben Sie eine Ahnung, was möchte ein solcher Geschäftsmann eigentlich mit der Kronenzeitung?
Ein solcher Geschäftsmann, ich glaube, das ist ein Self-Made-Milliardär, der das wahrscheinlich nicht braucht, aber in Österreich die Kronenzeitung zu besitzen, das ist schon was. Und falls es das im Portfolio des René Benko noch gebraucht hat, im sozusagen persönlichen Portfolio, geschäftlich bin ich nicht ganz sicher, ob er das braucht, auch wenn die Kronenzeitung noch immer sehr, sehr ordentlich dasteht, dann ist das, glaube ich, einfach Geltung. Ich kann mir fast nicht vorstellen, aber das ist eine persönliche Einschätzung, dass René Benko das jetzt macht, um die Kronenzeitung auf Kurzlinie zu bringen, weil das war, wie gesagt, kontraproduktiv, mal für sie vorübergehend.
Die letzte Koalition ÖVP-FPÖ wäre ja beinahe zum Fallstrick für den ORF geworden. Die FPÖ hätte den ORF gerne ausgehungert. Vielleicht eine ganz kurze Antwort jetzt hier noch auf diese Frage. Ist denn diese Gefahr nun vom Tisch, nachdem die FPÖ nicht mehr in der Koalition ist?
Also es ist sicher eine sozusagen nicht mehr ganz so dramatische Gefahr. Im Regierungsprogramm steht eine unabhängige Finanzierung des ORF, also Gebühren oder Haushaltsabgabe, und nicht wie von ÖVP und FPÖ geplant, eine Finanzierung aus dem Bundesbudget. Aber was ich so aus den Regierungsverhandlungen gehört habe, hat die ÖVP noch immer ein paar Grauslichkeiten im Hinterkopf für den ORF. Also ganz ausgestanden scheint mir das nicht zu sein. Und Sebastian Kurz ist nicht nur Kanzler, sondern auch Medienminister.
Okay, wir werden weiter darüber berichten. Vielleicht mit Ihnen, Harald Fiedler. Vielen Dank für die Einschätzungen.
Danke Ihnen.
Harald Fiedler ist Medienredakteur der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Und damit gehen wir wieder nach Deutschland.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Martin Rolzhausen. Ich bin stellvertretender Leiter der Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung für den Regionalverband Saarbrücken. Da wohnen so etwa 350.000 Menschen. Die Schlagzeile, die wir morgen machen, dreht sich um unseren allseits beliebten Fußballclub, den ersten FCS. Der baut gerade ein neues Stadion, beziehungsweise die Landeshauptstadt Saarbrücken baut für ihn ein neues Stadion. Und während da gebaut wird, was eine unendliche Geschichte scheint, ist der Verein im Stadion der Nachbarstadt Völklingen zu Gast. Und wir haben da in dieser Nachbarstadt Völklingen nachgefragt, was bringt denn das eigentlich, wenn ein Viertligaverein in einer Stadt spielt, die eigentlich wesentlich niederklassiger ist. Und da kam bei raus, dass das Positivste an der Geschichte war, dass die Saarbrücker den Völklingern erstmal das Stadion etwas aufgerüstet haben, weil die natürlich in der Liga, in der sie spielen, etwas höhere Anforderungen haben.
Und mit dieser Schlagzeile von morgen geht Medias Res für heute zu Ende. Mit der Meldung, dass sich nun auch die Tierrechtsorganisation PETA in Sachen Umweltsau-Video des WDR zu Wort gemeldet hat und bemängelt, dass das Wort Sau Tiere unnötig in ein schlechtes Licht rücken würde. Schweine seien nämlich intelligente und empfindsame Lebewesen. Und somit hatten wir dann doch noch den WDR in der Sendung. Nach den Nachrichten begrüßt Sie mein Kollege Jan Drees mit Gesprächen und Rezensionen rund um die gute Literatur im Büchermarkt, und für das Team von Medias Res verabschiedet sich für heute Brigitte Beetz.